Diese Predigt trägt den Titel Judas, genannt der Ischariot. Mehr als 15 Mal steht ein Wort wie das folgende in der Heiligen Schrift, und es waren viele, die Jesus nachfolgten. Und oft haben sich die Menschen um ihn herum ja sehr rasch versammelt. Oft ist er in Kürze von ganzen Scharen umlagert gewesen, die bei ihm Hilfe gesucht haben und die seinem Evangelium zugehört haben. Viele sind schnell gekommen und viele sind bald wieder weggegangen. Man hat ja schließlich sein Geschäft und man muss seinen Lebensunterhalt bestreiten. Und auch damals hat man ja irdische Verpflichtungen gehabt, die erfüllt werden wollten. Da ist es bei den meisten dann eben nur bei einem nebenbei geblieben, was das Wichtigste betrifft. Und die dafür erübrigte Zeit für das Wichtigste, die war kurz. Nebenbei haben sie Jesus zu sehen und zu hören gesucht, diesen wundertätigen Mann, den Heiler, den Propheten, wie sie sagten, aber immer nur auf Zeit. Allerdings hat es damals schon eine kleine Schar gegeben, die fest entschlossen war, ganz für immer beim Herrn zu bleiben. Und einige von ihnen hat der Herr selber wegberufen von ihren Tätigkeiten und von ihren Verwandten. Andere wieder haben freiwillig ihren Arbeitsplatz verlassen, haben sich ihm angeschlossen, um bei ihm zu bleiben in beständiger Nachfolge. Und dazu haben auch etliche Frauen gezählt, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hat. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Kusa, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und einige andere, die ihm gedient haben mit ihrer Habe. So steht es in Lukas 8,3. Und in dieser kleinen Schar der Getreuen war auch jener bemerkenswerte Mann, den wir unter dem Namen Judas Iskariot kennen. Denn auch er war zu Jesus hingezogen worden, auch er war begeistert von der Herrlichkeit dieses neuen Lichts. Auch er hat alles verlassen und ist Jesus nachgefolgt. Ob wir uns heute überhaupt einen Begriff machen können von dem tiefen Eindruck, den der Herr damals auf alle diese Menschen gemacht hat, auf Menschen, die ein offenes Herz gehabt haben für Gottes Wort und Gottes Heil, und können wir uns die großen Hoffnungen vorstellen, die diese Menschen an seine Person geknüpft haben? Es waren erst wenige Monate vergangen nach dem Beginn seiner messianischen Wirksamkeit. Da ist der Herr auf einen Berg gegangen und ist über Nacht dort im Gebet geblieben. Und anschließend lesen wir, als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. So in Lukas 6,13. Und von da an sind sie seine permanenten Begleiter und seine ständigen Schüler gewesen. Die Grundsteine der himmlischen Stadt waren mit ihnen gelegt worden, und einer von den 12 war er, Judas Ischariot, berufen vom Herrn, im vollen Wissen, was passieren würde, nicht nur am Ende, auch die ganze Zeit über, damit die Schrift erfüllt würde. Die Frage ist, wie wird sich wohl die Schrift an uns erfüllen? Was aber für eine Ehre für diese 12. In der Welt, da ist es doch die größte Ehre, die jemand zuteil werden kann, wenn ein Herrscher, ein König, ein Ministerpräsident Männer seines Vertrauens in sein Kabinett beruft, an die Spitze des Landes, und sie einsetzt als seine engsten Mitarbeiter. Aber geradezu verschwindend klein ist das gegen die Ehre, im Reich Gottes zu den Ersten zu zählen, einem Reich, das er hier auf Erden gegründet hat, einem Reich, das eines Tages alle Völker umfassen wird, das bestehen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und zu jener Zeit haben diese 12 Jünger natürlich noch nicht die Tragweite ihrer Berufung überblicken können, so wie wir das heute sehen. Eines aber haben sie erkannt, dass ihr Herr der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und Jesus selber hat sie darin auch bestärkt, dass sie ihre Erwartungen in Zukunft gar nicht hoch genug haben einschätzen können. Er sagt in Lukas 22, ihr seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen, und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch, in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Ja, auch Judas war berufen zu dieser höchsten Auszeichnung. Und es zeigt sich, dass besonders er sehr große Zukunftserwartungen gehegt hat. Judas war ja keinesfalls zurückgestellt im Kreis der Jünger, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass er die Verwaltung und die Führung der Kasse inne gehabt hat, war er ja vor den anderen ausgezeichnet und er war von ihnen geachtet. Und als der Herr am Abend vor seinem Leiden erschüttert zu ihnen allen gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, da ist keiner, auch nur ansatzweise auf den Judas gekommen. Es war verborgen vor ihnen, was in seinem Innersten vor sich ging. Jeder hatte sich ja nur selber im Verdacht, und das zu Recht. Und lange vorher, als der Herr die 70 Jünger ausgesandt hatte in die Städte und in die Dörfer zum Predigen und ihnen Macht gegeben hatte, dass sie Kranke heilen durften und Teufel austreiben, da war ja auch der Judas Ischariot mit dabei. Und er hat sich genau wie die anderen über so viel Macht sehr gefreut. Und deswegen hat auch er sich damals das Wort seines Herrn mit anhören müssen, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Judas jedenfalls ist nicht ein einziges Mal unangenehm aufgefallen im Jüngerkreis. Ganz im Gegenteil, er hat sich völlig untadelig verhalten. Das sollten wir besonders beachten bei und an uns selber. Wir fallen doch alle auch nicht besonders auf. Und doch weiß Gott ganz genau, wie es in uns drinnen aussieht. Ja, und dann ist jener Tag in Bethanien gekommen, wo er gegen die Liebestat der Maria protestiert hat, im Haus des Pharisäers Simon. Und was passiert? Die gesamte Jüngerschaft fällt dem Judas und seiner Meinung zu und gibt ihm Recht. Bis zum letzten Abend, bis der Herr die tragische Wahrheit aufdeckt, bis er sagt, der ist's, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Aber bis zu diesem schrecklichen Moment gab es keinen Verdacht im Kreis der Jünger. Jetzt aber heißt es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Ischariot genannt wird. Keiner von den anderen hatte das gedacht, keiner der anderen hatte das erwartet, keiner von ihnen hat irgendetwas gemerkt. Auch als Bibelleser erwartet man, dass es mit Judas ein gutes Ende nehmen wird. 3 Jahre lang hat er die Gottesherrlichkeit des eingeborenen Sohnes mit angesehen. 3 Jahre hat er Jesu Heldentaten miterlebt, hat all die herrlichen, ergreifenden Reden mit angehört, hat Brot und Fisch verteilt, hat den Sturm miterlebt, hat Jesus auf dem Wasser gehen sehen, hat das heilige Leben des Menschensohnes neben sich gehabt und geht dann doch unter. Das scheint wohl unbegreiflich, ist es aber nicht. Da war aber nicht nur seine irdische, politische und ehrsüchtige Erwartungshaltung, da war vor allem ein schmerzliches Geheimnis in Judas, ein uns warnendes Geheimnis. Aber was war es denn, dieses Geheimnis, das seinen Untergang herbeigeführt hat? Eine fortgesetzte Sünde war es, eine fortwährende innere Untreue. Das hat dem Feind den Eingang in ihn geöffnet. Aber die meisten Bibelleser kennen ihn nicht besonders gut, den Judas, meist nur oberflächlich. Und viele wenden sich mit Abscheu von ihm ab. Den einen Grund, den kennen sie ja alle dafür. Viele von ihnen merken aber nicht, dass sie selber durch heimliche Untreue ebenso auf dem gleichen Pfad unterwegs sind wie er. Aber auch Judas ist mit Sicherheit nicht schon als Heuchler in die Nachfolge Jesu eingetreten. Er hat nicht den Verrat von Anbeginn im Herzen getragen. Wir haben nicht einmal Grund zur Annahme, dass er die Kasse von Anfang an bestohlen hat. Das alles ist erst nach und nach gekommen. Judas hatte wie alle Jünger viele irdische Hoffnungen im Sinn. Er hat den Messias Israels kennengelernt, der das verheißene Königreich aufrichten wird. Und er war mit dabei. Das war sein großer Wunsch, das war ihm zur Gewissheit geworden. Da waren ja noch ganz andere im Kreis, der Apostel Simon, der Zelot, ein ehemaliger Messerstecher, ein früherer politischer Heißsporn, und die Boanerges, die Donnerskinder, Johannes und Jakobus, die Zebedäus-Söhne. Die Jünger haben den Herrn dann ja auch noch extra gefragt vor seiner Himmelfahrt: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? So steht es in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Sie alle waren die ganze Zeit gewiss, dass sie dabei hoch zu Ehren kommen. Aber der Herr Jesus, der Messias, der Sohn Gottes, der hat die ganze Zeit über, die sie mit ihm zusammen waren, keinerlei Anstalten gemacht, sich zum König zu erklären. Jahr für Jahr ist er vergangen und der Herr ist demütig geblieben. Er hat kein Aufsehen von sich selber gemacht. Er bleibt still, beschäftigt sich vielmehr mit Predigen, mit dem Heilen, mit dem Helfen, in jeder Hinsicht vor allem mit den Armen. Und als man ihn ergreifen und zum König machen will, da entzieht er sich seinen Anhängern und straft mit harter Rede den fleischlichen Eifer seiner Jünger. Zur gleichen Zeit werden die Obersten aller Parteien immer neidischer auf ihn, es gärt, die Feindschaft wächst, der Kampf gegen den Herrn wird intensiver. Und der Ruf, ihn zu töten, wird immer lauter, er klingt immer öfter. Und was tut der Herr? Er weicht ihnen aus. Immer noch weicht er aus. Er bleibt ruhig, wie wir in Johannes 7,1 lesen. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Na, für die Jünger ist das alles sehr schwer zu fassen. Warum? Weil sich ihre eigenen Vorstellungen vom Reich Gottes und von ihrem König nicht decken mit dieser Realität. So was dürfte auch uns nicht ganz unbekannt sein, oder? Wie viel Vorstellungen bringt ein Mensch mit in die Gemeinschaft? Wie viel Schwarmgeist, wie viel Naturverehrung, wie viel Heroismus, wie viel Gesundheitsfanatismus muss abgebaut werden? Wie viel Politikgläubigkeit, wie viel Menschenverehrung. Und dazu kommt jetzt noch Jesu Rede an seine Jünger, nach der die meisten von ihnen sich ja dann abgewendet haben, und er dann auch noch die 12 fragt, wollt ihr nicht auch weggehen? Na, für jemanden, der in Christus einen irdischen Herrscher erwartet, ist das eine harsche, ist das eine undiplomatische Rede. Alle Anhänger hat er damit verjagt, mit dem einen Wort: Darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. So steht es in Johannes 6, 65. Und jetzt waren sie mit ihm allein. Das kleine Häuflein war zusammengeschrumpft, diese kleine Herde, die sich nicht fürchten sollte. Was tut das allen weh, die von einer Begeisterung der Massen ausgehen, die den Wert einer Predigt nach der gewonnenen Menschenmenge bemessen? Und ab jetzt beginnt Jesus noch dazu, immer deutlicher zu reden von seinem bevorstehenden Tod, vom Leiden und Kreuzigung und der Auferstehung aus den Toten. Das verwirrt die Jünger. Wo bleibt da das erwartete Reich, die Königsherrschaft? Nix als Leiden und Tod? Und Petrus sagt: Herr, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus antwortet: Hebe dich hinter mich, Satan. Verstehen wir die Situation für die Jünger? Verstehen wir den Judas? Immer mehr gewinnt ein Gedanke Raum in ihm, es wird vielleicht doch nichts mit dem irdischen Königreich Jesu. Judas wird irre am Herrn, er ist verwirrt. Warum? Weil er andere Erwartungen mitgebracht hat und daran hängen geblieben ist. Mehr noch, er hatte ja auch alles verlassen, was er vorher hatte. Er hat auf Jesus gesetzt. Dazu hat ebenfalls der Petrus schon eine Bemerkung gemacht. Siehe, so steht es in Matthäus 19, 27, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Und Jesus hat ihm und den anderen darauf eine für sie sehr befriedigende Antwort gegeben. In Matthäus 19, 28, im nächsten Vers: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja, aber was nun? Der Lauf des Herrn, das Leben Jesu, das Wirken ihres Meisters neigt sich doch dem Tode zu. Und die meisten Anhänger sind schon weg. Es gibt zu denken. Ja, auch Judas hat, so wie die anderen, seinen Beruf aufgegeben, damals, als er zu Jesus gekommen ist. 3 Jahre Verdienstentgang, ohne Einkünfte, das war für ihn ein großes materielles Opfer. Und nun? Was wird nun? Jetzt erfüllen sich ja aller Wahrscheinlichkeit nach seine großen irdischen Hoffnungen nicht mehr. Dann ist er mehr als geschädigt. vor allem in finanzieller Hinsicht, ja angefeindet wird er auch noch werden, speziell von der Oberschicht, von den reicheren Landsleuten, auslachen werden sie ihn, verspotten. Geächtet ist er jetzt schon, arbeitslos, aus der Synagoge ausgeschlossen. Und als ehemaliger Jünger Jesu, er wird er viel zu leiden haben, wenn alles, naja, so denkt er. Was tun? Sein Hausverstand legt ihm zwei Abhilfen nahe, die ergreift er auch. Zum einen nimmt er Geld für sich aus der gemeinsamen Kasse, zum anderen nähert er sich heimlich den Feinden Jesu, den Obersten des Volkes. Er setzt damit zwar sehr unheilige, aber menschlich kluge Vorsichtsmaßnahmen. Den Herrn verderben, das wollte er aber dabei absolut nicht, keinesfalls. Allerdings, wenn die Sache Jesu untergehen sollte, dann geht er, der Judas, nicht mitunter, dafür sorgt er schon vor. Damit erfüllt er gewollt oder ungewollt das Wort seines Herrn, so kann auch keinem von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Judas aber war leider eher um seine eigene irdische Sicherheit besorgt als um sein Seelenheil. Im Prinzip war das die Grundlage seiner Jüngerschaft und die Grundlage seiner irrigen Hoffnung. Und gerade dieses unehrliche Handeln zu seiner Selbstrettung hat ihn zum Verderben gereicht. Natürlich nutzte das der Satan, wie immer. Das erfahren ja alle Jünger an sich selbst, wenn sie den schmalen Weg verlassen. Dort, wo sie eine falsche Hoffnung hegen, eine irrige Zuversicht, es mag politisches Kalkül mitschwingen, es mag um die Gesundheit gehen, es mag das Wohlfühlen sein, genau da gleiten sie ab. Die unkorrigierbaren Geschwister, die finden sich dann bald in einschlägigen Sekten, auf Gesundheitstrips, im Schwarmgeist oder sonst wo. Und das alles unter christlichem Deckmantel. Nur der einzig richtige Weg, der ist schmal und das bleibt er auch. Es ist anzunehmen, dass dem Judas das Gewissen schon sehr schwere Vorwürfe gemacht hat wegen seinem Tun, denn so einfach ist das alles ja nicht auszuführen. Man greift nicht so einfach in die Gemeindekasse. Und man muss sich mehr als einmal überwinden, bevor man ein Denunziant wird. Man muss in jedem Fall die leise Stimme des Heiligen Geistes zum Schweigen bringen. Doch gerade da ist ja das Ich eines christlichen Menschen besonders findig. Da kämpft es gegen sich selbst und das nur allzu oft erfolgreich mit entschuldigenden Argumenten, mit Beschönigungen und mit Vernunftschlüssen. Und wenn wir dabei an die erfolgreichen Vorzeigechristen denken, die man vor Jahren einmal in einem zweckdienlichen Büchlein zusammengefasst hat, um damit eine Großevangelisation zu unterstützen, da waren dabei unter anderem ein Torwart aus der brasilianischen Nationalmannschaft, ein österreichischer Großindustrieller und ein schwuler weltberühmter Schlagersänger. Alles millionenschwere Großverdiener. Als Anreiz sollten sie dienen zum Bekehren zu Christus. Zu Christus, der doch arm geworden ist um unsertwillen, der nicht hatte, wo er sein Haupt hätte hinlegen können, der uns sagt, das Evangelium ist den Armen gegeben. Oder denken wir an die vielen Christen, die trotz besserem Wissen sich mit der Politik beschäftigen und an jene, die ihre Gesundheit für wichtiger achten als das Heil in Christus. Es gäbe noch tausend andere große und kleine Seitenstraßen, in die Wege von Christus weg führen. Fängt ja alles immer ganz klein an, sieht vernünftig aus, lässt sich alles ganz plausibel dem eigenen Herzen verkaufen. Aber der Friede Gottes ist damit weg. Und so ist es auch bei Judas gekommen. Ein friedloses, bejammernswertes Leben, das der arme Mensch geführt hat. Einerseits als Jünger des Gottessohnes, des Messias, mit all dem Segen. Andererseits diese innere Zerrissenheit, die der Weg der Unwahrheit und des Betruges mit sich bringt. Es gibt wohl keinen Christen, der nicht wüsste, wovon hier jetzt die Rede ist. Je länger, je älter, umso bewusster ist uns die Sachlage des eigenen Herzens, umso tragischer erkennen wir ja das Trügerische in uns. Das ist ja der Kampf, der uns verordnet ist, dass nämlich entweder Christus in uns lebt und herrscht, oder der schreckliche Kompromiss mit einem der bekannten Gebiete, in denen wir stecken bleiben, weil wir die Sünde mehr lieben als Gott. Mit dem Herrn war Judas innerlich in relativ kurzer Zeit zerfallen. Und damit hatte der Teufel keine große Mühe mehr, ihn zum letzten Entschluss zu bringen, durch die Obersten und ihr verlockendes Angebot, Geld und irdische Beziehungen, die scheinen dem Judas nun wohlfeil. Er hatte die Summe seiner Sünde, die Kombination desselben deutlich vor Augen. Ein bisschen zusätzliches Geld, den Verrat Jesu und dadurch einen erwünschten Bekanntheitsgrad bei den Obersten, Vitamin B, was sich schlussendlich aber als sehr trügerisch entpuppte. Denn in der Liga des Fürsten dieser Welt, da spielt jeder für sich allein. Das herrliche Gegenteil hat er 3 Jahre schmecken, sehen und erleben dürfen, der Judas. Es ist schwer zu begreifen, was Judas mit seinem Verrat letztlich beabsichtigt hat. Fest steht, dass er den Herrn nicht zu Tode bringen wollte. Vielleicht hat er ja insgeheim gehofft, dass Jesus sich dem Ganzen wieder entziehen würde durch seine Wundermacht. Vielleicht war es auch seine Absicht, Jesus und seine Sache auf jeden Fall zu verlassen, wie auch immer die Sache ausgehen wird. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich hat er es selber auch nicht gewusst. Immer wieder hat Judas der Macht der Finsternis Gehör geschenkt und jetzt, innerlich zerrüttet, war er zum Knecht der Sünde geworden, mehr als vor seiner Jüngerschaft. Das ist das Werk des Widersachers, das er bei jedem angeht. An den jeweils persönlichen Schwachpunkten, an den Stellen der Vorliebe für uns selbst, dort, wo der Christ nicht allem abgesagt hat, daher dann auch kein Jünger. Und die entsetzliche Tat des Verrats war dann nur die natürliche Folge seiner bisherigen unheiligen Herzensrichtung. Und der Kuss war das typische Verhalten dazu. In diesem Kuss liegt die erschütternde Warnung für alle Christen aller Zeiten, im tiefsten Inneren. Da muss unser Herzenszustand offenbar werden, wenn wir mit dem Heiland in Gemeinschaft getreten sind. Dann entsteht aber ganz automatisch der Kampf zwischen dem Licht Gottes und der Dunkelheit, der Finsternis, der Sünde in uns. Und wer noch die Finsternis lebt, wenn auch nur in einer kleinen, unscheinbaren Sünde, wer seinem Gewissen und dem Geist Gottes zuwider bleibt, wer die Untreue fortsetzt, wer sie entschuldigt und beschönigt, der kann durch jede Sünde sein Verderben und sein ewiges Gericht besiegeln, so wie Judas, wenn es auch nicht so wie bei ihm schon in diesem Leben offenbar wird. Und wenn der Herr Jesus sagt, wer nicht allem entsagt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein, dann gilt das zwar in erster Linie für die äußeren Dinge, aber den Anfang müssen wir schon immer im Herzen sehen. Jedes Hängen, jedes Kleben unseres Herzens am Irdischen, besonders das Festhalten an sündigen Neigungen, an Gewohnheiten, an kleinen Untreuen, das wirkt sich aus auf den Weg und auf die Ewigkeit. Ein Jünger Jesu, der muss absagen, der muss alles in den Tod geben, was der Geist Jesu ihm als sündig aufdeckt, sonst steht er in ganz großer Gefahr. Und hier haben wir den Kampf, hier ist das Werk des Glaubens. Hier ist der gute Kampf, der zu kämpfen ist, in Christus. Es ist auch nicht ohne Bedeutung, dass gerade dem Judas die Kasse überlassen worden ist, denn dadurch ist täglich die Versuchung an ihn herangetreten, täglich hat ihn sein Gewissen speziell gewarnt und täglich war er da, der innere Kampf, und täglich ist die Niederlage vor seinem Geist gestanden. Täglich hat er die Sünde gesehen, dieses böse Stück des alten Menschen. Und das alles steht täglich ganz offenbar vor seinem Geist. Täglich hätte er sich an den Herrn wenden können, ja sollen, ja müssen, im Buße, hätte um Umkehr flehen sollen, suchen, bitten, anklopfen und empfangen können. Er hat es nicht getan. Wer von uns sich selber kennt und wer nachdenkt über sein inneres Leben, der weiß ganz genau, dass der Herr uns alle so führt, auf eben diese Weise, unsere Lieblingssünde. Unsere Charaktersünde, genau die wird am meisten versucht, damit sie auch recht als Sünde offenbar wird und damit wir sie in Christus und seinem Vermögen, das er dazu darreicht, energisch bekämpfen oder sie freiwillig beibehalten, zu unserem eigenen Gericht. Der Herr Jesus hat ihn wohl gekannt, den bösen, den gefährlichen Zustand des Judas, und der Herr hat gesehen, dass alle Warnung, alle Gnadenarbeit vergeblich war an diesem Jünger. Wie weh muss es ihm getan haben, über Judas das Wort wahr werden zu lassen, aus Psalm 41, 10, mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, der hat die Verse gegen mich erhoben. Und daher nennt sie Fußtritte die bösen Gedanken des Judas, seine Handlungen. Prüfen wir uns hier selber, was das bei unseren Verfehlungen bedeutet, bei dem, was wir so beibehalten. Fußtritte gegen Gott könnten es sein. Wie nehmen wir es oft so leicht mit der kleinen Untreue? Wir vergessen hier natürlich nicht, dass die Jünger damals noch vor Pfingsten waren. Der innewohnende Geist war ihnen nicht in dem Maß gegeben wie nach Jesu Himmelfahrt. Das zeigt uns heute, aber erst recht, den Ernst und die Güte Gottes für unsere Situation. Was haben wir eigentlich für eine Sicht von uns selber? Welchen Eindruck, welches Bild halten wir aufrecht, wenn wir nicht wachen, und zwar recht wachen im Herrn und in ihm bleiben? Denn sonst entwickeln wir uns ja langsam weg von ihm, vom Weg hinter dem Lamme her, weg vom Saum seines Kleides. Wie sehen wir uns selber? Und was ist der wirkliche Stand der Dinge in uns? Wie verkaufen wir uns denn uns selber gegenüber, der Familie gegenüber, dem Ehepartner gegenüber, dem Vorgesetzten, den Freunden, den Brüdern, den Glaubensgeschwistern gegenüber, dem Herrn gegenüber? Wie sehen wir uns? Beschönigen wir da einiges? Bessern wir nach? Ein interessanter Aspekt auf dem Weg des Herrn vom Berg der Verklärung hin zum Hügel Golgatha war allerdings, dass Judas, eben dieser Judas, der einzige war, der bei denen, die über Jesus zu Gericht gesessen sind, ein gutes Zeugnis abgelegt hat. Judas. Sonst hat sich keiner gefunden. Weder einer, den Jesus geheilt hatte, noch jemand, den der Herr gelehrt hat, noch jemand, der von den Dämonen befreit wurde, noch jemand, den er aus den Toten auferweckt hatte. Der einzige, der reumütig zu den Hohepriestern gekommen ist und für Jesus gesprochen und bezeugt hat, dass der Herr unschuldig war, das war eben dieser Judas Ischariot. Davon berichtet das Matthäus-Evangelium in Kapitel 27, ab Vers 3, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin, machte sich davon, ging hin und er hängte sich selbst. Es hat ihn gereut. Das hat er also so nicht gewollt. Und sein Gewissen war erwacht und straft ihn furchtbar. Die Folgen seines untreuen, sündigen Lebens neben dem Herrn haben sich bald zu einer viel tieferen Dimension entwickelt, als der Sünder vorher dachte. Aber so ist es doch immer. Die Folgen der letzten Tat, das waren dann Jesu Verurteilung zum Tod und die Geißelung und das ganze böse Umfeld. Und die stehen grauenvoll und schonungslos vor Judas. Die klagen ihn jetzt an, als Verräter des Unschuldigen, als Handlanger der Mörder, als Initiator des Todesleidens seines Freundes und Wohltäters, des Heiligen, den niemand einer Sünde beschuldigen hat können. Gibt es denn noch Rettung für ein so misshandeltes, für ein unterdrücktes Gewissen? Gibt es Rettung für ein böses Gewissen für die Ewigkeit? Der leibliche Tod ist leichter zu ertragen als das ewig bleibende Anklagen des Gewissens. Alle, die jetzt noch mit der Finsternis spielen und dabei doch bei Jesus geblieben sind, mögen sich diesen unglücklichen Apostel anschauen und sich warnen lassen und sich schnell heilen lassen von jedem ihrer bösen Wege, von jeder schandbaren Heimlichkeit, bevor es schließlich dem Teufel gestattet wird, das Netz ihrer ganzen Untreuen endgültig zusammenzuziehen. Und Judas Ischariot, das zeigt sich, war aber auch hier kein unpraktischer Mensch. Das beweist schon seine Stellung in der Schar der Jünger, wir haben das anfangs schon erwähnt. Auch jetzt noch bleibt ihm seine Energie erhalten angesichts seiner Misere. Das ist ja auch oft bei uns eine Folge der Sünde, ein Aktivwerden, ein Verduschen, ein verstärktes Handeln. Aber so auf diese billige Weise macht es Judas nicht. Er handelt anders, in die richtige Richtung, will nichts verduschen, will nichts überspielen. Er besinnt sich nicht lange, er will den furchtbaren Schaden, den er angerichtet hat, wieder gut machen. Und zum Unterschied von vielen Sündern, die einen Fehltritt auf dem Weg ihrer Nachfolge getan haben, die abgeirrt sind, scheut er sich nicht vor tiefer Demütigung. Auf und hin zu den Hohepriestern. Ein schwerer Gang. wird ihm das gewesen sein, denn jetzt verliert er vor der Welt erst recht das letzte Ansehen. Nichts geht mehr mit Karriere bei den Obersten, aber er zieht los, er geht hin an den Ort seines Verrats. Wenn einmal die Stunde da ist, wo das ganze unheilige, gewissenlose Leben in voller Länge und im endgültigen Resultat endgültig offenbart ist, da werden sich viele dann verzweifelt wünschen, dass sie sogar das Schwerste tun dürfen, wenn sie nur den Schaden ihres Lebens wieder gut machen könnten. Da werden Könige und Diktatoren und Despoten wünschen, ihr Leben noch einmal leben zu dürfen, als Tagelöhner vielleicht, als Bettler, wenn sie nur dabei das Resultat ihres bösen Lebens in irdischem Prunk dadurch verändern könnten. Denn das ist doch das denkbar größte Unglück für einen Menschen, ein in Sünde verlorenes Leben. Und wenn der Herr über den Verräter sagt, es wäre diesem Menschen besser, wenn er niemals geboren worden wäre, dann muss es doch andererseits von allergrößten Wert sein, dass wir tatsächlich geboren worden sind. Allerdings immer vorausgesetzt, dass der Zweck des Daseins erreicht wird. Da wünscht sich so mancher den Tod, wenn ihm das Leben schwer wird in Krankheit und Not. Nicht wenige meinen da, es wäre besser, nicht geboren worden zu sein. Die Ewigkeit aber, die wird etwas anderes zeigen, nämlich, dass auch das schwerste Leben es wert gewesen ist, gelebt zu werden, wenn es seine Bestimmung erreicht hat, die Gemeinschaft mit Gott. Judas hat die 30 Silberlinge wiedergebracht in den Tempel. Übrigens war das exakt der Wert für einen toten Sklaven. Gottes Wort sagt in Sacharja 11,13 dazu, für wahr, eine treffliche Summe, der ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dass es dem Töpfer gegeben würde. Judas brachte sie also schriftgemäß wieder, die treffliche Summe. Jeder, der sein Gewissen erleichtern will, ja muss, der kennt diesen ersten Effekt. Das Objekt meiner Sünde habe ich weggegeben. Das heißt, hier vom Geld bin ich jetzt frei. Ja, gerne, nur zu gerne, würde Judas sich von seinem gesamten, je ergatterten Besitz trennen. Er würde alles hergeben, wenn er nur diese eine Tat ungeschehen machen könnte. Na, ist es nicht wunderbar, dass uns Gott frei machen kann aufgrund von Jesu Erlösungstat, uns von der Sünde losmachen kann? Es kommt ja für jeden von uns eines Tages die Stunde, wo wir auch von allen Leidenschaften, die uns je beherrscht haben, losgemacht werden, mit einem Schlag. An jenem Tag werden wir dann das reifen sehen, was wir im Leben gesät haben. An jenem Tag müssen wir, beziehungsweise dürfen wir, die Frucht dafür ernten. Dieses Loswerden wird aber leider bei vielen viel zu spät eintreten, genau wie bei Judas. Wie ganz anders wäre das Leben des Judas wohl ausgefallen, wenn er noch einmal hätte beginnen können in Jesu Gemeinschaft. Aber dafür war es jetzt zu spät. Er schaut hier sein Bekenntnis an. Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Er beschönigt nichts. Er entschuldigt sein Verhalten nicht. Er schiebt es nicht auf andere. Er beschuldigt auch seine Verführer nicht. Nichts davon. Das ist ein ganz seltener Fall unter Sündern, auch unter Christen, nicht wahr? Nein, nur sich selber klagt er an und seine eigene Untat. Das aber mit den schärfsten und wahrhaftigsten Worten. Er nennt sich selbst einen Übeltäter und einen Verräter. Seine ganze Schuld bekennt er öffentlich. Den Herrn aber, der vor seinem Geist steht, den sieht und den bekennt er als den Unschuldigen. Frei und offen tut Judas das. Das ist schon eine sehr denkwürdige Situation, die Gott hier einem jeden von uns aufzeigt in seinem Wort. Ohne jeden Fehler, ohne Sünde steht der Christus, dem Judas, vor seinem inneren Auge. Majestätisch und rein steht er vor seinem Geist. Er aber, Judas, er hat die so himmelschreiende Sünde getan an ihm. Und so steht er jetzt im Tempel, bittet, fleht und beschwört die Richter, dass sie doch das Urteil zurücknehmen, dass sie es aufheben und den Unschuldigen doch befreien. Aber es ist die Sprache aller Verführer und Hohen in der Welt, die ihm entgegenschlägt. Es ist der Hohn derer, die schlechter sind als er, Da schau du zu, was geht uns das an? Und da wirft er ihn hin, den Lohn der Ungerechtigkeit, den Sünderlohn, ihnen vor die Füße, dass es laut halt in so entweihten Tempel, und dann sinkt er hinaus, hoffnungslos. Und einmal mehr wird wahr, was schon geschrieben stand, als er aus dem Abendmahlsaal hinausgegangen ist. Es war Nacht. Es war Nacht in ihm. Diese Reue des gefallenen Jüngers muss, recht betrachtet, muss Mitleid bewirken in uns, denn so verabscheuungswürdig die böse Tat auch war, so tief und aufrichtig ist seine verzweifelte Reue jetzt. Hat sie ihn nicht retten können, fragen wir? Es hat zu allen Zeiten genug Ausleger gegeben, die die Buße des Judas als eine verkehrte angesehen haben. Sie sagen, seine Umkehr sei nur über die Folgen seiner Sünde entstanden, nicht über die Sünde selber. Aber Hand aufs Herz, wie ist denn das bei uns? Ist das nicht der Regelfall in unserem Bußetun? Die meisten Menschen, allen voran die Christen, die ja am ehesten Bescheid wissen müssen, werden auch erst durch die äußeren Folgeerscheinungen auf das Abscheuliche ihres falschen Handelns und Wandelns aufmerksam. Erst durch den entstandenen Schaden und den Nachteil für sie selbst werden sie von ihrer Sünde zur Buße geführt. Die Sünde an sich stört die meisten bei Weitem nicht, so wie ihre Auswirkungen und das Bekanntwerden, weil wir dabei unser Gesicht verlieren und unser christliches Ansehen, weil wir erwischt worden sind und unsere Art und unser Nicht-mit-Christus-Gestorben-Sein offenbar geworden ist. Auch über Judas heißt es, er hat, statt sich reumütig an Gott zu wenden, lieber bei den Menschen versucht, die Sache wieder gut zu machen. Aber war das so schlecht? Beschämt dieser Judas Ischariot, diese tragischste Erscheinung in der Bibel, mit seinem mutigen Bekennen vor den Leuten dort im Tempel, nicht tausende Christen? Geht es nicht uns allen leichter von der Seele, vor Gott die Schuld zu bekennen, vor Gott, den wir nicht sehen, als das vor Menschen zu tun, und zwar mit solch unnachsichtiger Selbstbeschuldigung? Da ist der Judas uns allen doch ein sehr beschämendes Beispiel. Nicht, dass hier der Unsinn gefördert wird, die Sünden öffentlich vor der Gemeinde zu bekennen, vor Menschen, die davon gar nichts gewusst haben, die nicht wissen, wie es in unserem Innern, in unserem Leben ausschaut. Nein, das bloß nicht. Aber bei Judas, da liegt der Fall ja anders. Den Menschen, zu denen er jetzt gegangen ist, denen war ja bestens bekannt, was er getan hat und weswegen er sich jetzt vor ihnen aufs Bitterste anklagte. Und hätte er sich jetzt von den Obersten weg und dem Herrn Jesus zugewandt, hätte er sich ihm vor die Füße in den Weg geworfen und um Vergebung gefleht, und hätte er geweint und ihm gesagt, ich kann und will nicht mehr leben, wenn du mir nicht vergibst, jawohl, sterben will ich mit dir, lieber sterben will ich als der größte Übeltäter, aber bitte vergib du mir meine Schuld. Dann hätte der Herr ihn sicher in Gnaden angeblickt, hätte ihn aufgehoben und ihm vergeben. Ja, warum hat er denn das nicht getan? Weil er es nicht konnte. Und hier muss der Schlüssel liegen, der Schlüssel zur Erklärung seiner fruchtlosen Buße und zu seiner Verzweiflung, der ganze Ernst dieser erschütternden Begebenheit. Wir können nicht vor Gott Buße tun, wann wir wollen, sondern wir sollen uns dann zu Gott bekehren, wann er es will, zu seinem Zeitpunkt. Es hat ja jeder Mensch seine Gnadenzeit, wo Gott ihn zu seinem Sohn zieht, zum Licht, zur Buße, zum Ablegen der Finsternis, zum Auferstehen, zum neuen Leben. Und kein Mensch weiß von sich selber oder von anderen, wie lange seine Bußfrist währen wird, wie lange Gott seiner Unentschlossenheit Raum gibt und zuschaut. Es ist sogar so, je heller das Licht ist, das Gott uns dazu gibt, je mächtiger seine Gnade an uns arbeitet, desto kürzer kann dann die Zeit sein, in der wir uns entscheiden können, desto ernster ist es für uns, gehorsam zu sein und zu bleiben. Und wem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert. Wer aber sein Herz in dieser, seiner ihm gegebenen Zeit aufrichtig seinem Gott offen hält, dessen Gnadenzeit wird niemals vergehen. Gottes Arbeit setzt sich dann fort und fort an einem solchen Menschen. Warum? Weil dieser Mensch es so will und damit das will, was Gott will. Wer aber in der ihm gegebenen Zeit widerstrebt, wer die Sünde festhält im Herzen, wer weiterhin den Heiligen Geist fortwährend betrübt, der kommt früher oder später zu der inneren Gewissheit, dass es aus ist für ihn. dass er die Gnade Gottes mutwillig verscherzt hat, dass seine Reue auch nicht mehr zum Himmel dringt, dass der Himmel für ihn verschlossen ist. Buße tun können, das ist eine Gnade, die keiner von uns zu früh ergreifen kann. Vielmehr müssen wir sie mit allem Ernst ergreifen, die von Gott gegebene Gelegenheit, müssen sie festhalten und nützen, sonst wird sie von uns genommen. In Jesaja steht im Kapitel 55, den Versen 6 bis 7, sucht den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Amen.
Amen. Amen.